herzlich willkommen bei einer neuen Episode von eurem Lieblingspodcast von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In dieser Staffel spazieren wir durch den größten und mittlerweile bevölkerungsreichsten Bezirk Wiens, die Donaustadt. Das ist Nummer 22. Und heute ist Folge Nummer 5.
5?
4.
1, 2, 3, 4. 4. Na, 5.
5. 5. 5 von dieser Stadt. Und ihr müsst verzeihen, denn eigentlich ist das ja dann mittlerweile die zweitgrößte Stadt Österreichs und insofern verdient es so viele Podcast-Folgen. Und das ist natürlich irrsinnig interessant, weil ja auch die wenigsten Menschen so viel wissen über den 22. Bezirk. Also, wir waren in Kaisermühlen, wir waren in Kagran, wir waren in Stadlau und in Hirschstetten bereits. Und bevor wir heute nach Breitenlee spazieren, möchten wir noch Grüße ausrichten, einerseits an die Natascha und den Christoph und andererseits an die Gudrun, die eine besonders treue Hörerin ist. Es gibt eigentlich zwei Gudruns, die besonders treue Hörerinnen sind, aber mit einer habe ich letzten Samstag gesprochen und diese Folge ist besonders ihr gewidmet, denn sie ist seit ein paar Tagen als Lokführerin im Einsatz und das finde ich ganz besonders toll. Und was das heute mit unserem Thema im Breitenlee zu tun hat, das erzählen wir euch gleich und ich sag Servus Fritzi.
Servus Edith, Servus alle.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, also, Breitenlee, das klingt echt weit weg.
Naja, es kommt drauf an, von wo man schaut. Also vom 14. Bezirk, würde ich sagen, ist schon eine ziemliche Strecke.
Wie kommt man denn dahin?
Nach Breitenlee mit dem Bus, mit dem Autobus, also U2 oder auch U1 und Autobus.
Ja.
Am besten von der Stadt, denn wie wir heute schon besprochen haben, die Verbindungen innerhalb des Bezirks oder innerhalb des 21. Bezirks sind furchtbar schlecht.
Also quasi eine Querfeldein kann man eigentlich...
Querverbindungen sind grausgeladen.
Obwohl es so viele Felder gibt.
Ja.
Genau. Also Breitenlee ist im Nordosten
ja.
Wiens und im Nordosten Donaustadt.
Ja.
Und seit wann gibt es Breitenlee?
Naja, es ist sehr alt. Es war eine Schenkung der Babenberger 1160. Also anzunehmen vom Heinrich Jasomirgott nach der Jahreszahl an die damaligen Schotten.
Schottenstift
ist ja auch vom Heinrich gestiftet worden. Aber die Schotten mussten ja weg, wie man weiß, im 15. Jahrhundert. Und die Benediktiner haben übernommen.
Sind Schotten keine Benediktiner gewesen?
Nein, das waren iroschottische Mönche. Waren eigentlich Iren, genau genommen, die Schotten. Die Schotten waren Iren. aus dem einfachen Grund, nur um eine ganz kurze Erklärung zu geben, weil Skotia, also Irland hat Skotia geheißen.
Ah.
Auf Latein.
Ah.
Und ja.
Und warum mussten die weg?
Weil sie sich geweigert haben, Deutsch zu lernen.
Nein.
Die mussten, also wahrscheinlich haben die Benediktiner schon
mehr zahlt.
Ja, ein bisschen gestochert. Also auf jeden Fall und seitdem...
Das ist ja arg, wer nicht Deutsch lernen muss, raus.
ja, irgendwie erinnert das an was. Also auf jeden Fall seit dem 15. Jahrhundert ist Breitenlee ein Stiftsgut der Benediktiner.
Mhm.
Und weil wir von Gut reden, kann man das gleich hinter uns bringen. Es ist wirklich ein Obstgut.
Schön und gut.
Da haben wir sehr große Obstgärten, sind sehr bekannt für Äpfel und Erzeugnisse aus Äpfeln und für die Kirschen. Haben wirklich wunderbar gute Kirschen. Verschiedenes andere Obst.
Muss ich mal schauen, vielleicht gibt es ja verschiedene Apfelsorten, weil ich finde, es ist so ein Trauerspiel, wenn man einfach Äpfel kaufen will in einem durchschnittlichen Supermarkt in Österreich. Es gibt nur 4 Sorten und die sind alle süß, bis auf Granny Smith. Die sind zwar säuerlich, aber hart. Also echt, das ist ein Drama.
Ja, einen guten Apfel ist wirklich schwer zu kriegen, muss man sagen. Na gut.
Vielleicht gibt es den in Breitenlee, im Gut. Ja, Schön und gut. Wie lang, bis wann war das dann?
Naja, es ist 1905 wie üblich, Teil von Floridsdorf geworden, zusammengefasst. Mhm. Mit den anderen haben wir schon besprochen. 1938, 22. Ja. Bezirk Groß-Enzersdorf. 1954, Teil des 22. Bezirks, mhm, Donaustadt.
Mhm. Und was gab es da so? Also abgesehen von dem Gutshof, gab es da eine Kirche, gab es da Bauernhöfe, gab es einen Vergnügungspark, gab es Fischteiche?
Naja,
was hat man da gemacht?
Landwirtschaftlich bewirtschaftet, klarerweise. Mhm. Es hat, also wir wissen ja erst so seit dem 17. Jahrhundert, weil Türkenbelagerungen, mhm, fast komplett zerstört. Mhm. Eigentlich ist es erst Ende des 17. Jahrhunderts, nach der zweiten Türkenbelagerung, wieder neu gegründet worden. Und da ist eben auch die Kirche gebaut worden, die teilweise, also die 1699 geweiht war an der Heiligen Anna. Und die hat teilweise noch barocke Einrichtungen, also ist durchaus sehenswert. Was ich gut, aber auch traurig finde, weil vis-à-vis ist gleichzeitig mit der Kirche, also diagonal gegenüber, das Wirtshaus der Schotten gebaut worden.
Mhm.
Und das war der Lindenhof.
Mhm.
Und diesen Lindenhof hat es gegeben bis, ich würde sagen, vor 10 Jahren, mhm, 15 Jahren, war ein bekanntes Lokal, wo du, wenn du im 22. gewohnt hast, hingegangen bist. Und jetzt ist er verschwunden und ist
schade.
Ein Wohnhaus oder irgendwas.
Schade.
Ja, und
aber war das ein großer Lindenbaum? Gibt es den Lindenbaum noch immer?
Ob es einen Lindenbaum gibt? Ja.
Ist der groß, also, hoch? Oder ist was ist dort hoch?
Im Wappen?
Nein.
Nein? Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, du hast, glaube ich...
Ja, sag. Nein, weiß nicht.
Hoch ist das Stichwort.
Die Düne?
Ja, nein, die Türme.
Also die Türme, 10. Du bist noch bei der Kirche, entschuldige.
Ja.
10 Meter sind die Türme, was außergewöhnlich war. Es sind zwei Türme und daher kennt man schon eine gewisse...
Mächtigkeit.
Und auch Wichtigkeit.
Ja.
Ja.
Jetzt hast du das Wort Düne verwendet. Das finde ich ja sehr eigenartig in einem Flächenbezirk.
Stadt Kirchturm,
Düne. Warum, mhm, hast du jetzt Düne gesagt?
Naja, weil ganz einfach eine Düne dort war. Nachdem der Ort eigentlich den Namen hat.
Ja, genau. Also wir haben ja über die Schotten gesprochen, die, mhm, nicht Deutsch sprechen wollten oder konnten oder was auch immer. Und... aber bei Althochdeutsch haben wir damals gesprochen.
Oder Mittelhochdeutsch.
Oder Mittelhochdeutsch.
Ja. Ich weiß nicht, ob Mittel oder Alt. Und da hat Düne Lever geheißen. Lever. So wie die Leber, so nur mit einem W.
Mhm. Ja, und so wie Lever mit einem V, ist ja ein Leberwurst, ist ja ein veganer Wurstaufstrich.
Ja, hoffentlich ist kein Sand drinnen.
Mhm. Ja, habe ich schon mal gegessen, meine Freundin Ines macht eine hervorragende Leberwurst, köstlich.
Also das ist auch keine Leberwurst, sondern eine Sanddüne. Das ist dann abgekürzt worden auf breiten Lee.
Also breite
Sanddüne.
Also das
Lee kommt von der Sanddüne.
Luf und Lee.
Na, mit einem E nur. Und die war die größte in Mitteleuropa.
Also nochmal ganz klar, diese in breiten Lee hat es eine Düne gegeben.
Eine Sanddüne.
Eine Sanddüne.
Binnensanddüne.
Also kein Meer rundherum?
War das, wahrscheinlich nicht Meer, war das Meer.
Aber es war
gar nichts so Ungewöhnliches. Also es
hat mehrere.
Nicht vielleicht da, aber in ganz Europa gibt es Binnensanddünen.
Wirklich?
Aber die war halt besonders groß.
Und gibt es die immer noch? Ich meine, kann man
die gibt es nicht mehr. Aber was es noch gibt, um noch auf die Kirche zurückzukommen, ist ein Friedhof, auf dem die Geistlichen der Schotten begraben worden sind. Ob sie jetzt noch begraben werden, weiß ich nicht. Aber die Geistlichen des Schottenstifts sind dort begraben
worden. Also so der gemeine Bruder?
Wahrscheinlich. Die Äbte werden kaum dort begraben worden sind.
Das ist interessant.
Ja, ist interessant. Und wenn es am Friedhof gebrannt hat, oder in der Kirche, hat man... oder wenn es brennt, eigentlich musste man in der Gegenwart sagen...
Dann hat Zeus einen Blitz geschleudert. Nein.
Nein.
In einer Kirche natürlich nicht. Das ist ein Naturphänomen, und aber es gibt, wer löscht es denn dann?
Das löscht die Freiwillige Feuerwehr Breitenlee.
Und was ist daran besonders?
Daran ist besonders, dass die und die Freiwillige Feuerwehr Süßenbrunn die einzigen freiwilligen Feuerwehren in Wien sind.
Wie? Und die anderen sind?
Berufsfeuerwehr.
Ah. Aha. Und erzähl mehr darüber.
Naja, früher haben ja die Vororte zum Beispiel alle freiwillige Feuerwehren gehabt, bevor die eingemeindet worden sind. Und dann 1938 sind ja sehr viele niederösterreichische Gemeinden in Groß-Wien eingemeindet worden. Mit ihnen die freiwilligen Feuerwehren.
Und die Blasmusiken wahrscheinlich?
Ganz sicher. Und die sind 1954, wie sie zurückgegeben wurden, natürlich wieder weg gewesen, die Freiwilligen Feuerwehren. Mhm. Breitenlee ist aber bei Wien geblieben und Süßenbrunn, also daher auch diese Freiwilligen Feuerwehren.
Und die sind nicht aufgegangen im Berufsfeuerwehrverband?
Nein, interessanterweise nicht. Was aber interessant ist, ist, dass die Berufsfeuerwehren in Österreich die ältesten auf der Welt sind.
Wirklich?
Ja, 1696 gegründet.
Das ist aber erstaunlich. Also dann haben die Londoner trotz ihres großen Brandes keine Berufsfeuerwehr gehabt?
Offensichtlich nicht.
Wow.
Das weiß ich nicht. Ich meine, wir machen ja einen Podcast, erzählen wir von Wien.
Müssen wir denn unseren Freund Michi fragen? Der kann uns da vielleicht was erzählen. Der war doch Feuerwehrmann.
Ja, ob er über London was weiß.
Naja, aber über Wien wird er ja hoffentlich was wissen.
Na, über Wien, ja. Also auf jeden Fall war die interessanterweise damals schon am Hof.
Ja.
Das ist also
wo sie jetzt auch noch
ist. Am interessantesten.
Ja, vor kurzem war eh wieder Feuerwehrfest.
Ja. Und diese freiwilligen Feuerwehren sind, die Breitenlee hat 30 Mitglieder und die sind, werden behandelt wie die Berufsfeuerwehr und sind auch eingebunden in den Verband.
Aber das sind freiwillige Menschen, also die eigentlich andere Jobs haben.
Ja.
Ja. Die hätten jetzt vielleicht bei den Hochwassern, weiß ich nicht, den Sand von den Sand. Für die Sanddüne.
Du, die werden ganz sicher. Die Sanddüne ist ja nicht mehr da.
Ja, aber. Ja. Also, wo ist die Sanddüne?
Weg.
Warum?
Weil man um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert beschlossen hat, einen Verschiebebahnhof zu bauen. Man hat gewusst, also das ist Wien ist riesen, also gewachsen, sehr groß gewesen, und hat eben einen Verschiebebahnhof gebraucht.
Wir haben ja schon erwähnt, dass die Ostbahn in der Nähe vorbeigegangen ist und die Güter wohin auch immer gebracht hat, nach Wien oder in den Osten des Habsburgerreichs. Und in der Nähe ist ja auch die Nordbahn, von der wir auch schon mal geredet haben, als wir über die Rothschilds geredet haben. Und dazwischen ist dieser Verschiebebahnhof, oder?
Genau, der war aber ursprünglich nicht dort geplant, sondern in Kagran. Mhm. Und da hat aber eine Immobilienbank Wind davon bekommen und man hat natürlich große Gründe oder viele Gründe gebraucht, um das Ganze zu realisieren. Und hat diese Gründe aufgekauft, diese Bank.
Ja.
Und hat, ich glaube, um 2,5 Kronen oder sowas und werden schon Quadratmeter gewesen sein. Entschuldigung. Und wollte es der Bahn, der Reichsbahn, oder das war nicht der Reichsbahn, der KK-Bahn, um das Dreifache verkaufen.
Das ist natürlich shitty, bitte. Also Spekulanten.
Und das hat die ÖBB nicht gemacht und die sind sitzen geblieben auf ihrem Grund. Und dann haben wir aber doch gesagt, nein, man will, und hat ganz im Geheimen angefangen, Gründe eben im Breitenlee aufzukaufen, die Bahn.
Die Bahn.
Damit das nicht noch einmal passiert.
Mhm.
Und auf diesem Grund, das ist so ein langgestreckter Grund, man kann das sehr gut auf einer Karte sehen.
Ein Grünstreifen eigentlich.
Ein Grünstreifen von der Breitenleer Straße nach Nordwesten gehen, so schräg, bis zum, eigentlich bis zur Wagramer Straße, kann man sagen, oder?
Ja, also eigentlich quasi hinter der Mülldeponie Rautenweg, oder?
Ja, also da ist Wagramer Straße schon fast. Mhm. Und da auf diesem Gebiet war eben diese Sanddüne.
Mhm. Also die haben es einfach abtragen wahrscheinlich.
Und die haben es abtragen und haben es aber zum Planieren von den anderen, vom anderen Gelände verwendet.
Sehr spannend.
Und das war, und dann hat man angefangen, also das kannst du dir vorstellen, dass da irrsinnige Verhandlungen waren und österreichische Langsamkeit vielleicht auch mitgespielt hat. Dann war es schwierig, Breitenlee ist ja gewesen eine kleine Ortschaft, ein ländlich geprägtes, mit 800 Einwohnern. Und man hat geschätzt, dass bei diesem Verschiebebahnhof an die 4000 Leute beschäftigt sein werden.
Okay, die dann Familien haben und die dann auch irgendwo wohnen müssen.
Ja, vielleicht war das schon inklusive Familien, aber die mussten wo wohnen, beziehungsweise müssen ja hinkommen.
Ja.
Also die Infrastruktur war überhaupt für diese Leute nicht gegeben.
Das war eigentlich wie bei der Seestadt auch, oder? Da haben sie ja auch zuerst die U-Bahn gebaut und dann die Seestadt.
Ja, natürlich. Und dann hat man halt schlussendlich 1916 zu bauen begonnen. Mhm. Es hätte werden sollen eine Anlage mit 100 Gleispaaren, zuerst weich und dann hart, Gleispaaren nebeneinander.
100 Gleispaare, was ist schwierig?
Ich weiß nicht, vorher muss man es G sagen, ich sage halt Gleispaare.
Gleispaaren?
Na gut,
also 100 Gleise nebeneinander.
Ja, 100 Gleise nebeneinander hätte das werden sollen.
Das ist breit.
Mit drei Einfahrten oder Ausfahrten, wie du sagst.
Eine nach Norden, eine nach Osten.
Floridsdorf, eine nach Osten und eine nach Süden, also Stadlau.
Und da wären die Waggons hin und her. Ich habe ja jetzt eben durch die liebe Gudrun vor kurzem erfahren, dass das relativ kompliziert ist, so einen Zug irgendwo hinzudingsen. Also da muss man ganz oft zick und zack fahren. Bis man da auf dem Gleis ist, mit dem man dann wirklich rauskommt.
Ja, und wie ich bei der Vorbesprechung gesagt habe, dass da wahnsinnig viel passiert ist beim Verschub.
Mhm.
Aber man muss ja die Logistik, jetzt ist das mit dem Computer wahrscheinlich, aber damals war die Logistik ja eine Herausforderung.
Ja, naja, total interessant. Ich meine, das ist jetzt wirklich ein Zeitenwissen, aber denkt man sich jetzt nicht, Lokomotiven fahren immer nur in eine Richtung, können nicht rückwärts fahren.
Ja.
Also das heißt, wenn man quasi eine Lok wenden will, dann muss man halt immer so zick fahren und dann geht man auf die andere Seite von der Lok und fährt zack und dann wieder zick und zack und deshalb braucht man so viele Gleise.
Ja, genau. Und die haben also angefangen, haben ein Heizhaus schon gebaut, haben also wirklich schon sehr viele Sachen gebaut gehabt. Und dann ist 1918 gekommen.
Ja, das war halt dann ein ungünstiger Zeitpunkt.
Ja, aber die haben das nicht beachtet. Die haben ganz einfach diese geopolitische Veränderung, die sich da abgespielt hat, haben lustig weitergebaut.
Dass man keine 100 Gleise mehr für Transport in den Norden und in den Osten von Wien braucht.
Das haben sie irgendwie nicht. Und dann sind sie, glaube ich, 21 draufgekommen, dass eigentlich die Monarchie aus ist.
Vielleicht hat es länger gedauert, bis das da so diese Nachricht über die Donau
gekommen ist. Möglich, aber sie haben, also dann sind sie drauf gekommen, es ist der Norden weggefallen, es ist der Osten weggefallen und der Süden.
Irgendwie auch, ja.
Und haben dann noch herumgewurschtelt und haben dann 1923 ist das ganze
Projekt beendet worden. Ja, und wo ist jetzt der Verschubbahnhof?
In Gledering hat man dann endlich 1987 im Süden Wiens bei Spechert.
Und dazwischen?
Na, das ist der große Verschubbahnhof. Da wird es kleine, wird es sicher geben, aber wo man verschiebt, also ich meine, auf Bahnhöfen, wird ohne nicht gehen, nehme ich an. Weil wenn die Lokomotive müssen auf ein anderes Gleis bringen. Bin jetzt kein Eisenbahnfachmann.
Und keine Fachfrau.
Fachfrau, ja, entschuldige, ich bin gendern nicht so. Aber was wollte ich jetzt sagen? Gebaut ist das Ganze worden 1916 mit Zwangsarbeitern.
Mhm.
Oder Kriegsgefangenen.
Und
dann hat man aber mit zivilen Arbeitskräften weitergebaut.
So, von 1918 bis 2021.
Bis 21. Dann hat man das Ganze überlegt, da waren Pläne, das im Zweiten Weltkrieg, also wieder zu revitalisieren. Dazu ist es aber nicht gekommen.
Ah ja. Mhm.
Und dann hat man vergessen, dass das gibt. Und das Ganze ist überwuchert worden, weil durch die trockene, das ist ja Schotter und Sand
ja.
Ist da eine ganz eigene Vegetation entstanden.
Ja.
Und nicht so hohe Bäume, wie man im Wienerwald zum Beispiel hätte. Und dann ist man draufgekommen, so ich glaube in den 80er Jahren oder 90er Jahren, der Bezirksvorsteher, der damalige, der Norbert Schied, ein junger, dynamischer Mensch anscheinend, der sehr jung gestorben ist, dass das Ganze schützenswert ist und das Ganze ist unter Schutz gestellt worden.
Diese Flora und Fauna.
Flora und Fauna und die Angelegenheit. Wobei man sagen muss, dass ein kleiner Teil im Süden, beim Agavenweg, glaube ich, Pelagonien.
Das heißen alle nach Blumen dort, nämlich diese neugebauten.
Sehr anständig. Sind Gleise übrig geblieben, wo Schadwaggons, heißt es, also hinnige Waggons, abgestellt werden, glaube ich, noch immer, soweit ich weiß. Das steht auch nicht unter Schutz, dieser südliche Teil. Ja, und das Ganze war, du musst dir ja vorstellen, die Leute haben gewohnt auf einer Seite und auf der anderen Seite haben sie die Felder gehabt, die zu bearbeiten waren. Und daher hat es eine Brücke gebaut worden, damals schon, also in
über den
1910er Jahren, über die Gleise, die, weiß nicht, 10 Brückenpfeiler gehabt haben, Doppelpfeiler natürlich. Diese Brücke ist dann auch vor sich hingegammelt oder hat vor sich hingegammelt.
Es war eine Brücke, die eigentlich ins Nichts geführt hat.
Also naja, die hat von Breitenlee-Ort faktisch zum Breitenlee-Feld geführt. Und Schukowitzbrücke hat die geheißen, weil das ist die Schukowitzstraße. Und die ist dann auch verrostet und man hat dann angefangen, die Eisenteile zu demontieren. Und 1976 erst ist die komplett, also die Eisenteile und jetzt stehen.
Das ist eine total coole Geschichte, weil ihr wisst ja, ich habe diesen Rundum-Dum-Weg.
Ja.
Bin ich hier gegangen und da kommt man da auch vorbei und irgendwann waren da so Brückenpfeiler über so Eisen. Und ich habe mich gefragt, warum stehen mitten im Wald solche riesigen Brückenpfeiler? Und ich habe das nicht zuordnen können, bis jetzt. Finde ich gut, danke.
Ja, aber ich finde das, die sind so, wenn man dorthin geht, es ist irgendwie ein bisschen wie im Urwald und also es ist total interessant, ganz einfach.
Mhm. Ja. Ja, aber jetzt nochmal zu diesem Schutz. Was wurde dann aus diesem Naturschutz? Ist es jetzt Naturschutzgebiet oder?
Das Ganze ist Natur, weil da gibt es ganz besondere Sachen. Es gibt unsere
Schnirkelschnecke.
Dann gibt es den Feldhamster, der dort in sehr hohem Maße, aber der ist ja auch nur für sich
geschützt. Gibt es auch im
vom Aussterben bedroht.
Oder in Merling.
Merling. Es gibt also verschiedenste, ich möchte das jetzt alles gar nicht.
Pflanzen
und Fauna
Insekten
und Tiere und alles Ding. Mögliche. Aber es gibt auch Neophyten, die
das
sich breit machen.
Das sind nicht einheimische Pflanzenarten.
Genau. Und
oder Tierarten, aber in dem Fall Pflanzen.
Und besonders der Götterbaum.
Ja, der wirklich eine Pest ist.
Und die Goldrute.
Ja, auch nicht gut. Also das heißt, das Problem bei diesen Neophyten ist, dass die keine natürlichen, unter Anführungszeichen, Fressfeinde haben und sich einfach ausbreiten und halt
und vor allem
die einheimische, also die ursprüngliche Vegetation kaputt machen.
Und vor allem haben es keinen Sinn für die
Tiere.
Fauna.
Ja, ja,
für
genau.
Tiere, ne? Sie sind also...
Ja, schwierig.
Ja.
Aber so ist es halt mit den... Naja, aber eigentlich ist es Interessante ja, dass es jetzt ein wirkliches Naturschutzgebiet ist, jetzt nämlich ist ein Natura 2000-Gelände.
Will man machen? Also ob
es... Ich glaube, es ist schon.
Naja, zumindest ist es beantragt. Nicht? Und EU-Fördermittel. Und im Juni heuer...
24
ist das Ganze eben unter Dach und Fach gebracht worden. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Stadt gekauft hat oder einen Vertrag mit der ÖBB hat. Das ist mir jetzt im Moment nicht geläufig. Aber man will eben auch damit eine Verbindung von der Lobau zum Biesenberg, wo ja schon Natura 2000-Gebiet ist, machen.
Ja.
Und auch in irgendeiner Form den Wald- und Wiesengürtel.
Also ein grüner, also eigentlich, dass das Wien von Natur umschlossen ist.
Umschlossen ist, weil der Wald- und Wiesengürtel ist eigentlich nur im Westen und Süden. Ne?
Ja, und das ist schon wirklich, also ich finde, wenn man da so geht, rund um Wien, das ist schon wirklich toll, dass man sieht auch, wie sich wirklich im Gehen die Landschaft und die Natur verändert. Also da auf der Donaustädter Seite von Wien, ist die Luft ganz anders, ist das Klima anders, also das spürt man schon, wenn man das macht. Das ist super interessant.
Ja, auf jeden Fall, es ist ja sogar eine Wetterscheide. Ich meine, du sagst nur, wenn du über die Donau fährst, regnet es da oder hüben oder drüben und auf einmal ist das weg. Ich meine, nicht in den vergangenen Tagen, aber...
Ja. Ja, aber super. Also das wird bald nochmal ganz kurz zu Lobau. Das ist ja auch ein Teil von der Donaustadt, aber darüber werden wir gesondert mal sprechen, gell?
Da werden wir besonders in einem vielleicht Natur-Special. Natur-Special sprechen.
Ja.
Ja, das ist es. Eigentlich, und ich möchte noch dazu sagen, wenn ihr wollt spazieren gehen oder wandern, die Edith kann das bestätigen, dass es höchst interessant ist, dort
zu gehen. Ja, stimmt. Also da entdeckt man Dinge, da glaubt man gar nicht, man ist in Österreich, sage ich jetzt mal.
Ja, sondern und Bahngleise heute hin und wieder.
Ja.
Stückeln.
Also das ist wirklich, als wären wir irgendwo in Mittelamerika im Dschungel.
Ja, es ist wunderbar.
Wirklich cool.
Ja, schön.
Ja, an dieser Stelle freue ich mich über die Weite der Landschaft und wir sehen uns dann wieder in Essling oder in Aspern.
Aspern, würde ich sagen.
Gut, dann gut. Wünsche ich einen schönen Tag und sag Servus Fritzi.
Servus Edith.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.